Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Schön, dass wir uns nochmal Zeit nehmen dürfen, um in Gottes Wort hineinzuschauen und einfach auch heute lernen und prüfen dürfen, was er uns sagen möchte. Ich möchte euch mitnehmen zu Beginn in eine Situation hinein. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Ich kenne die ganz gut. Liegt vielleicht auch darin, dass ich ein Mann bin, aber vielleicht kennt die manche Frau auch. Das werdet ihr dann selber entscheiden dürfen. Kennt ihr das, wenn ihr in einen Einkaufsladen geht und ihr bekommt, oder habt euch selber gemacht, oder bekommt, je nachdem, einen Einkaufszettel? Da stehen verschiedene Dinge drauf und ihr geht in den Laden hinein, ihr kauft alles Mögliche ein und irgendwann geht euer Blick weg von eurem Einkaufszettel auf etwas anderes, was ihr vielleicht seht. Und ihr geht nach Hause und müsst feststellen, wenn ihr dann euren Einkauf ausräumt, einige Dinge von eurem Einkaufszettel fehlen, aber andere Dinge sind in eurem Einkaufskorb, die da gar nicht drauf standen. Vielleicht ist sogar das Allerwesentlichste vergessen worden. Ihr wolltet vielleicht eine Pizza zu Hause machen und wolltet noch Hefe kaufen für den Pizzateig. Ich hasse es, Hefe einzukaufen, weil das ist dieses kleine Ding, was immer an einem anderen Ort im Laden steht, jedes Mal, wenn man kommt. Und vielleicht habt ihr anstatt dessen eine Tüte Chips gekauft, ein paar Kosmetikartikel oder irgendetwas sonst Geschicktes, eine Zeitung, was ihr eben gerade brauchtet. Aber die Pizza könnt ihr nicht backen, weil das Entscheidende fehlt. Blöd gelaufen. Man muss wahrscheinlich nicht lange nachdenken, woran das liegt. Der Fokus ist irgendwann von dem Einkaufszettel zu anderen Dingen geschwenkt. Und ihr habt etwas vergessen. Wir wurden abgelenkt durch das, was uns ins Auge kam. Nun, das Beispiel des Einkaufs ist vielleicht ein ärgerliches Beispiel, aber es hat nichts von der Tragweite dieses Beispiels. Wenn das findet. Vermutlich hat das jeder von euch schon mal gesehen. Marie abgelenkt durch eine SMS. Von der Kampagne Tipp, Tipp, Tod. Findet man überall auf den deutschen Autobahnen diese Warnungen. Ein kleiner Augenblick der Ablenkung, der das Leben kostet. Und wir möchten heute gemeinsam wieder in den Kolosserbrief schauen, weil auch dort ging es um Ablenkungen. Der Paulus hat einiges dazu zu sagen. Bin mir nicht ganz sicher sogar, ob er vielleicht den ganzen Brief genau aus diesem Grund auch geschrieben hat, weil die Kolosser in der Gefahr waren, abgelenkt zu sein. Und vorneweg, was wäre das, die Lösung für diese Problematik des Abgelenktseins? Einerseits beim Einkaufen, andererseits beim Autofahren. Und das bringt uns zu dem Thema für heute. Ich habe es überschrieben mit Bleib fokussiert. Und dazu möchten wir gemeinsam in die Verse 16 bis 23 im Kapitel 2 gehen. Vielleicht erinnern wir uns noch mal ganz kurz, wenn ihr in das Kapitel hineinschaut, in den Vers 4 von Kapitel 2, da sagt der Paulus, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Man könnte auch sagen, dass euch niemand von dem Wesentlichen ablenkt durch diese Trugschlüsse. Und wir möchten heute gemeinsam unter eben der Berücksichtigung des vor uns liegenden Abschnitts, ab Vers 16 bis 23, uns Gedanken machen zu drei Punkten. Der erste wird sein Arten der Ablenkung. Das zweite Gefahren von Ablenkung. Und das dritte Reaktion auf Ablenkung. Und ich werde jetzt den Text einmal vorlesen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, weil ich danach noch beten möchte. Kolosser 2, Abvers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Herr Jesus, hab Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir jetzt dein Wort noch einmal aufschlagen dürfen und dich fragen dürfen, was du uns damit sagen möchtest. Gib uns Aufmerksamkeit in unsere Herzen, auch in unsere Gedanken, dass sie, ja, wenn es um Ablenkung geht, nicht abgelenkt sind, sondern wir auf dich hören dürfen. Danke für die Möglichkeit. Ich bitte, dass du verherrlicht wirst und ja, dass es uns auch lehren darf und uns zum Segen ist. Amen. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen. Wir fangen an mit Punkt 1, Arten der Ablenkung. Wer in der letzten Predigt, die ich gehalten habe, dabei war, der erinnert sich noch daran, dass eben in den Versen 9 bis 15 der Paulus den Fokus ganz auf Christus gelegt hat. Wir haben da 5 Perlen gemeinsam angeschaut. Auf die werden wir nachher in dem dritten Punkt auch noch mal ganz kurz eingehen. Und nach diesem Abschnitt 9 bis 15, wo der Fokus so ganz auf Christus zentriert wurde, macht Paulus weiter mit einem "So lasst euch". Also alles, was jetzt kommt, baut sich auf dem vorigen Gesagten auf. Und so ist an sich auch das ganze Kapitel gegliedert. Paulus weist den Kolossern zu, dass sie gefestigt im Glauben sein sollen. Er erklärt dann in einem Mittelteil, worin das Ganze besteht. Die Grundlage ist Christus und bringt dann zum Abschluss dieses Kapitels ein paar ganz praktische Punkte, in denen die Kolosser damals eben ihre Schwierigkeiten hatten oder wo sie in der Gefahr standen, auch den Fokus zu verlieren. Er benennt in diesem Abschnitt 3 Themen, mit denen die Kolosser wohl konfrontiert waren. Und die erste finden wir gleich in Vers 16. Und ich habe sie mal überschrieben mit jüdischen Verordnungen oder auf jüdischen Traditionen. Wahrscheinlich beides. Er sagt hier, so lasst euch von niemand richten wegen Speise, Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Und diejenigen, die sich in Gottes Wort auskennen, die denken vermutlich gleich an das Alte Testament, wo genau über diese Dinge ja Gott ganz explizite Ordnungen aufgestellt hat. In 3. Mose 11 geht es um Speise, da geht es um reine und um unreine Tiere. Was darf gegessen werden, was darf nicht gegessen werden? Zu den Bestimmungen, was Getränke oder Trank angeht, da sagt das Alte Testament wenig. Es gibt eine Anordnung für die Nazireer, dass sie keinen Wein trinken sollen, sonst findet man nicht so viel. Aber dann schon wieder weiter, wenn es um bestimmte Feiertage geht, da gibt es in 3. Mose 23 diese 7 Feste des Herrn, die das Volk Israel zu bestimmter Zeit feiern sollte. Und auch der Sabbat wird sogar innerhalb der 10 Gebote dem Volk Gottes aufgetragen. Und der Grund wird auch mit angegeben, weil Gott an einem Tag ruhte, nachdem er die Welt geschaffen hat. Deshalb sollte auch das Volk Israel einen ganz besonderen Tag der Ruhe einhalten. Aber der Paulus sagt, lasst euch nicht richten aufgrund dieser Dinge. Ich möchte da nicht verheimlichen, dass mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass das ein ziemlich umstrittener Vers ist. Dass es hier verschiedene Auslegungen gibt und dass manche hier sagen, genau das ist die Begründung dafür, dass all diese Dinge, die an die Juden verordnet waren, dass sie noch Gültigkeit haben. Manche sagen, es ist mehr so zu verstehen, dass Paulus die Kolosser hier ermutigt, hey, macht es weiter und lasst euch von niemand richten, dass ihr das jetzt tut. Diesejenigen, die das vertreten, gehen davon aus, dass die Kolosser angefangen haben, nachdem sie gläubig wurden, eben diese Dinge von dem Judentum zu übernehmen und dann von den ungläubigen Heiden um sie herum dafür gerichtet und gescholten zu werden, weil das für sie ja was ganz Ungewöhnliches war. Und die Juden waren immer ein spezielles Volk, damals in dieser Zeit auch im Reich der Römer. Und Paulus, laut deren Argumentation, sagt, macht ruhig weiter, lasst euch da nicht von abbringen. Und es wird damit auch argumentiert, dass es jetzt ja keinen Grund gegeben hätte, dass das vielleicht von innerhalb der Gemeinde kommt. Wegen mir auch von da, wo es am naheliegsten liegt, von den gläubig gewordenen Juden. Weil denen ja in Apostelgeschichte 15 klar gesagt wurde, den Heiden ist nichts weiteres aufzulegen. So argumentieren diese Leute, dass es wohl vermutlich um Leute von außen gingen, die die Kolosser dafür richteten. Und es ist tatsächlich nicht ganz eindeutig in diesem Vers, ob die Kolosser jetzt gerichtet wurden für etwas, was sie getan haben, oder für etwas, was sie nicht getan haben. Aber ich meine doch, dass der Kontext nahelegt, dass es hier darum geht, dass eben noch zusätzliche Dinge zu dem Glauben an Christus dazugenommen werden sollten. Weil Paulus ja in den ganzen Versen davor mehrfach erwähnt, lasst euch nicht durch Menschenlehre überführen, lasst euch nicht zu Trugschlüssen bringen. Und dann bringt er diesen Abschnitt über Christus mitten rein und baut dann darauf auf, so lasst euch nicht deshalb richten. Vielleicht, dass wir das Gefühl auch besser nochmal hinkriegen, zur Zeit Jesus war das Denken über den Sabbat so. Da habe ich mal einen Vers rausgesucht aus Johannes 9, Vers 16. Da heißt es, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch, da reden sie über Jesus, ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Aber das war so eingebrannt in dieses Gedankengut und auch in der richtigen Art und Weise eigentlich, weil Gott ja dieses Gebot gegeben hat, dass die Pharisäer aufgetreten sind, da passt was nicht, das kann nicht von Gott sein. Natürlich, sie hatten die falsche Herzenshaltung und haben vieles andere auch dazu genommen, aber sie kannten die Gebote. Und der Brief ist ca. 30 Jahre später entstanden, wo man vielleicht meinen könnte, da könnte das Ganze sich ja schon gelegt haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ja über 2000 Jahre oder ca. 2000 Jahre das Ganze Gültigkeit hatte. Also für einen Juden, denke ich, war es nicht so leicht, wirklich zu verstehen, dass das, was jetzt 2000 Jahre lang gegolten hatte, der Gebote, dass das durch Jesus jetzt erfüllt wurde und einen anderen Stellenwert bekommt. Und gegen die Theorie, dass Paulus hier das vermeintlich lobt, spricht schon auch, dass wir im gesamten Neuen Testament nirgends in irgendeiner Form Gebote finden, die uns dazu auffordern, das, was an die Juden gerichtet wurde, mit zu übernehmen. Allein der Sabbat wird eigentlich an keiner einzigen Stelle mehr erwähnt, außer von Jesus selbst, der sagt, dass der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat ist. Und wir erfahren aus der Apostelgeschichte, dass einige der Apostel auch am Sabbat weiter in die Synagoge gingen, um zu lehren. Aber sonst finden wir diesen Sabbat nirgends mehr, außer hier in Kolosser 2 in diesem Kontext. Aber wir finden viele, viele andere Gebote, die Gott der Gemeinde ganz klar aufträgt. Deshalb bin ich doch bei der Meinung geblieben, dass es hier wohl wirklich um die Einflüsse von außen gab, die die Kolosser hatten, also von nicht von außen von den Heiden, sondern von den gläubig gewordenen Juden, die eben die Heiden hier auch, die Kolosser, die gläubig wurden, auch mit dazu überreden wollten, hey, bitte, jetzt richtet euch auch nach den jüdischen Traditionen aus. Die erste Art der Ablenkung auf dem Weg als Christ ist in dem Fall der Kolosser der Rückfall, in Anführungszeichen, weil es für sie eigentlich gar kein Rückfall wäre, oder das Zurückwenden zu den alten Geboten, ein Auferlegen von Dingen, die Kraft kostet, die Zeit in Anspruch und am Ende doch vielleicht einfach hemmt, das Eigentliche zu tun, ein Nachfolger Christi zu sein. Da wir diesen jüdischen Hintergrund heute nicht haben, sehe ich innerhalb unserer Gemeinde diese Art der Ablenkung vielleicht nicht als zu relevant an. Mit dem Punkt aber dazu gesagt, dass es durchaus heute ja auch Richtungen gibt, die genau das auch noch vertreten. Und wir sind aufgefordert, da aufmerksam hinzuschauen, was ja in unseren Reihen gelehrt wird und auch was versucht wird, vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder mit hineinzuholen auf dem Weg der Nachfolge. Der nächste Punkt ist die zweite Form der Ablenkung, von der Paulus warnt, ist das Beschäftigen mit der geistlichen oder unsichtbaren Welt. Hier finden wir in Vers 18. Es lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Verehrung von Engeln, die unsichtbare Welt, Sachen, die wir nicht gesehen haben. Wahrscheinlich damals wie heute gleichermaßen anziehend wie gefährlich. Ein Bereich, in den Menschen immer wieder hineinzuschauen wünschen. Nachdem der Paulus das hier aufführt, gab es wohl damals im geschichtlichen Kontext Lehrer, die sich nicht mehr damit zufrieden gegeben haben, zu Gott persönlich zu kommen, zu Gott persönlich kommen zu dürfen durch den Mittler Jesus Christus, sondern die andere Wege vielleicht gesucht oder auch ausprobiert haben. Es war nicht genug, zu Gott zu reden, sondern sie wollten Engel und andere Wesen aus der unsichtbaren Welt kontaktieren, eine Verbindung aufbauen und am Ende diese sogar anbeten. Verehren und anbeten von Dingen, die sie nicht gesehen haben. Die Kolosser hatten ja als gesellschaftlichen Hintergrund diese griechische Mythologie, wo es verschiedenste Götterwesen gab, wo es ganz, ganz viele Geschichten und eben Mythen auch darum gab. Und von dem her glaube ich, dass es in Anführungszeichen ein gefundenes Fressen für Satan war, solche Dinge auch den Kolossern anzubieten, weil sie ja den Hintergrund dazu hatten, etwas neben Christus zu stellen. Vermutlich schon in einer anderen Form. Ich gehe davon aus, damals ist kein Lehrer aufgetreten, der gesagt hat, so, liebe Gemeinde, zu dem, dass ihr Christus anbetet, muss auch Zeus wieder angebetet werden. Da hätten die vielleicht schon aufgepasst, dass das jetzt nicht sein kann. Aber auf so eine doch schleichende, unterbewusste Art von Dingen, die es an sich ja gibt, aber von denen wir erstmal wenig wissen. Sie haben in irgendeiner Form die Tür zu Okkultem geöffnet. Oder waren zumindest in dieser Gefahr. Wir lesen nicht, wer das gemacht hat, aber wir lesen, dass Paulus davor warnt. Okkultismus und Spiritismus hat auch in unserer westlichen Welt einen großen Einzug erhalten. Selbst im Unterbewussten. Wer hat nicht schon den Satz gebraucht, das wird sich noch einpendeln? Das ist ein okkulter Hintergrund. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ich habe es nur mal das rausgesucht. Paulus warnt davor. Ich wollte in der Vorbereitung mich nicht so wirklich mit diesen Arten und Weisen und Richtungen und Praktiken beschäftigen, die es da alle gibt. Ich glaube, dass wir da mit Dingen in Berührung kommen, die wir nicht verstehen. Und das ist ein Bereich, den Gott mehr oder weniger im Dunkeln gelassen hat. Er hat ganz, ganz kleine Lichtlein in diese Welt hineingegeben. Aber das Größte ist, denke ich, dann noch im Dunkeln. Und das soll auch so bleiben. Jemand hat gesagt, Engel haben es mit uns zu tun, aber nicht wir mit den Engeln. Und ich weiß nicht ganz genau, vielleicht wisst ihr das, dürft es mir gerne sagen, bei Zeit oder bei Gelegenheit, wie viel Macht Satan über Kinder Gottes haben kann. Weil wir haben ja Christus in uns. Und Christus ist der Stärkere, der Überwinder, der Sieger über Satan. Aber wenn wir uns selbst freiwillig öffnen gegen solchen Dingen, dann befürchte ich schon, dass wir von Okkultem in einen Bann gezogen werden, aus dem wir so leicht nicht mehr rauskommen. Und ich bin dankbar, dass ich da in keinster Weise eine Erfahrung damit habe. Deswegen ist das auch so ein bisschen vom grünen Tisch erzählt, was, wie ich finde, sehr gut ist in so einem Thema. Aber ich glaube, es ist schon eine große Gefahr. Jemand hat es mal so formuliert, es ist wie das Leben unter einer Hochspannungsleitung. Solange man da nicht rankommt, passiert gar nichts. Und diejenigen, die sich in dieser Ebene, sage ich mal, bewegen, Vögel, die können sich auf eine solche eine Leitung setzen und es passiert auch nichts. Aber wehe dem, der von der Erde aus dorthin greift, an solch eine Leitung, dann kann es passieren, dass die Hand zusammenkrampft und du nicht mehr loskommst. Kann nicht passieren? Oder sofort tot sogar. Noch schlimmer. Aber so, denke ich, ist es ähnlich mit diesem Bereich. Wenn wir jetzt schon versuchen, aus der sichtbaren Welt in Kontakt mit der unsichtbaren Welt zu treten, eine große Gefahr oder auch eine große Art der Ablenkung, von der Paulus hier erstmal warnt. Die dritte Art der Ablenkung finden wir in Vers 20. Weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Es geht um selbst auferlegte Bürden unseres Christenlebens. Paulus meint hier, denke ich, nicht die krasse moralische Verführung, die wir in der Welt erleben können. Auch nicht die Verführung durch die Werte der damaligen Gesellschaft. Sondern ich glaube, er meint hier eher so eine schleichende Gefahr von scheinbar geistlich gut gemeinten Dingen. Tue dies, tue das, aber tue jenes und das andere nicht. Vielleicht mit Bezug der Kolosse auch stark wieder auf den Körper bezogen, denn es wird dann auch ja von Nahrungsaufnahme gesprochen. Koste jenes nicht. Und die Kolosser standen in der Gefahr, sich darin zu verlieren, was sie nun zu sich nehmen sollten und was nicht. Waren Dinge unrein oder waren sie bekömmlich? Paulus reagiert da sehr nüchtern auf dieses Thema und schreibt, dass Speisen die Dinge sind, die durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Das heißt, sobald es mal im Körper drin ist, wird es sowieso verarbeitet und es wird vernichtet. Es geht den natürlichen Weg der Verdauung. Es hat keinen höheren Sinn dahinter. Und ich glaube, Gott hat uns einen Körper gegeben, dass wir ihm damit dienen. Unser Körper wurde auch als Tempel des Heiligen Geistes beschrieben. Und da gehört Verantwortung dazu, wie wir damit umgehen. Aber ich denke, dieser kommen wir nicht nach, wenn wir unserem Körper ganz bewusst Dinge verweigern, nur in der Meinung, damit in irgendeine höhere geistliche Position zu kommen. Es macht manchmal schon Sinn, dem Körper was zu verweigern, natürlich. Da hat jeder seine eigenen Themen vielleicht auch. Aber nicht, wenn ich meinen ganzen Schwerpunkt nur noch darauf lege, weil ich meine, dann werde ich irgendwie besser oder geistlicher. Und vielleicht trifft es bei dir oder auch bei mir nicht so ganz zu mit den Speisegewohnheiten, aber vielleicht doch andere Themen. Von was lässt du dich ablenken? Jeden Tag. Welche Form hast du vielleicht auch in dein Leben implementiert, die grundsätzlich gar nicht falsch ist, aber die dann falsch wirst, wenn du der Meinung bist, dass das die heiligste aller Formen ist, und jeder um dich herum die übernehmen muss, ansonsten passt etwas nicht in seinem Christenleben. Vielleicht eine Form des Betens, eine Form der stille Zeit, auch eine Form des Musikmachens, wo der Schwerpunkt uns ablenken kann von dem Eigentlichen. Wenn ich überm Stehen beten würde und jetzt verlange, dass alle im Stehen beten, dann ist das falsch. Ich kann das für mich gerne tun und ich sehe da jetzt erstmal nichts Falsches daran. Aber wenn ich denke, nur wenn ich im Stehen bete, dann bin ich heilig und gut. Dann geht es an dem eigentlichen Ziel vorbei, nämlich Gott zu dienen. Wir sehen gleich noch, worin in solchen Dingen die Gefahr liegt. Oder wenn ich, wie es jetzt hier ja auch der Fall ist, dann nur sage, nur wenn ich mir selbst auferlege, im Stehen zu beten, nur dann bin ich wirklich ein von Gott errettetes Kind. Und dann, also das muss ich noch dazu packen. Wo sind wir abgelenkt? In einer Zeit der Reiz- und Informationsflut, sei ja auch ehrlich gesagt, da wird es immer schwieriger, sich überhaupt auf etwas zu konzentrieren. Und vielleicht nehmen wir das einfach mal als prüfende Frage für uns mit. Von was und durch was lassen wir uns ablenken? Paulus belässt es nicht dabei, nur die Arten der Ablenkung zu beschreiben, sondern er weist auch auf einige Gefahren hin, die damit verknüpft sind. Wir hatten das beim Eingangsbeispiel. Ablenkung hat zwangsläufig immer die Folge, dass wir von dem eigentlich Wichtigen auf etwas Nebensächliches gelenkt werden. Dass unser Blick schwankt. Unser Fokus geht verloren. Und wenn wir dann in dieser Ablenkung verharren, das Bild und Beispiel mit der SMS, dann kann es zerstörende bis hin zu tödlichen Folgen haben. Paulus spricht in Vers 16, so lasst euch von niemand richten. Und ich dachte mir, diese Ablenkungen, von denen wir hier lesen, die führen dazu, dass wir uns um uns selbst drehen. Weil wenn ich jemanden richte, dann stelle ich mich selbst höher als diese Person. Sonst könnte ich sie ja nicht richten. Mein eigener Hochmut kommt darin zum Vorschein. Wenn ich jemand anders über was richte, dann meine ich, dass ich das ja gut kann und gut mache. Und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich denke, wir dürfen mit biblischer Grundlage durchaus einander ermahnen und auch auf Missstände hinweisen, wenn welche da sind. Aber niemand steht es zu, sich selbst als Richter einzusetzen. Wie denkst du von dir selbst? Wen würdest du spontan höher achten? Deinen Sitznachbar oder dich selbst? Ich meine, das Ganze wird in Vers 23 nochmal bekräftigt, wo diese Ablenkung durch die selbst auferlegten Satzungen beschrieben wird, wo es sagt, das alles hat einen Schein der Weisheit, also es sieht zunächst irgendwie sogar gut aus, aber letztendlich ist es nichts anderes als ein selbstgewählter Gottesdienst zur Befriedigung des Fleisches, so wird es in dem Vers beschrieben. Man könnte vielleicht auch sagen, zur Selbstverherrlichung oder zum Beruhigen meines Gewissens dient. Also ein Drehen um mich selber. Was kann ich, was muss ich noch dazu tun? Was könnte ich da noch machen? Und in Vers 18 lesen wir auch, dass hier einige damals, und ich denke, dass diese Gefahr haben wir dann auch, ohne Grund aufgeblasen, also stolz und hochmütig sind über diese Themen. Und es ist mein Gebet, dass ich nicht in dieser Gefahr falle, dass Gott über meinen geistlichen Wandel in der Nachfolge nicht irgendwann auch sagen muss, Dominik, abgelenkt durch selbstgewählten Gottesdienst und Satzungen, die doch wertlos sind. Das ist mein Gebet, dass Gott mir das nicht ausstellen muss über meine Nachfolge zu ihm. Und da liegt so viel Gefahr darin, auch in dem Miteinander als Christen, als Gemeinde. Wenn einer anfängt, den anderen zu richten und sich selber höher einstuft. Paulus schreibt an die Philipper, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und dann ein Stückchen später, in Vers 5, im Kapitel 2 von Philipper, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesu Gesinnung soll uns antreiben, nicht das Drehen um mich selbst. In Vers 17, da geht es darum, dass jüdische Gebote und Traditionen ein Schatten der Dinge, die kommen sollen, sind. Und ich glaube, darin liegt eben eine weitere Gefahr, auf die Paulus hier hinweist. Wir wissen, dass viele Bilder und Symbole aus dem Alten Testament genau dazu da sind, um uns Dinge zu erklären, die etwas später passiert sind. Dinge, die im Rahmen des Erlösungswerks passiert sind. Dinge, die auf Jesus Christus hingewiesen haben. Der Hebräerbrief gibt uns da in ganz vielen Beispielen sehr gute Erklärungen auch. Aber er sagt, oder nicht aber, sondern er sagt auch, diese dienen zum Abbild und Schatten des Himmlischen. Und zum Beispiel in Hebräer 9, ich lese das jetzt nicht vor, aber das ist nur ein Beispiel, wo das verglichen wird, so wie der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinging mit Blut, um für die Sünde des Volkes Sühnung erwiesen zu bekommen oder zu erwirken, so ging Jesus als Hohepriester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum und hat da ein für alle Mal die Sühnung für die Menschheit erwirkt. Aber das ist genau das, was Paulus anspricht. Diese Anordnung in Gottes, das ist ja von Gott gegeben. Das ist nichts Falsches, nichts Schlechtes. Das, was im Alten Testament an die Juden gebracht wird, war gut. Und dennoch wäre eine buchstäbliche Anwendung heute nicht richtig. Warum? Weil Vers 17b Christus das Wesen davon hat. Und macht es Sinn, einen Schatten anzuschauen, wenn der Schattenwerfer oder Schattenspender bereits vor einem ist? Ist das sinnvoll? Weil was ist ein Schatten? Ich habe hier mal welche mitgebracht. Schatten sind nur Umrisse. Schatten oder bei Schatten kann man Formen erkennen. Aber auch nicht immer unbedingt richtig, weil je nachdem, von wo das Licht kommt, mal kommt es von oben, dann gibt es vielleicht einen kleineren Schatten, dann kommt es stark von der Seite, dann wird der Schatten viel größer und verzerrter. Es ändert sich die Form. Und die Erkenntnis und Verständnis von Details kann aus einem Schatten nie hervorgehen. Und diesen Menschen, die hier springen, werde ich nie wissen, was haben die für eine Hautfarbe? Oder wie sieht deren Nase aus? Nicht mal die Kleidungsfarbe ist erkennbar. Also die eigentlichen Details, um die es geht, die sind aus einem Schatten überhaupt nicht herauszufinden. Und der Paulus, er nennt hier diese Dinge als ein Schatten von dem, wo Christus das Wesen hat. Also Christus ist der Körper, der diese Schatten wirft. Und dann macht es doch viel mehr Sinn, diesen Herrn Jesus auch anzuschauen. Wenn ich ein Bild von jemandem habe, dann muss ich mir nicht ein Schattenbild davon anschauen. Na, da sehe ich viel weniger. Und ich möchte uns fragen, gibt es in unserem Leben Bereiche, in denen wir uns mit dem Schatten zufrieden geben, wenn wir doch Christus als persönlichen Herrn immer mehr und immer direkter kennenlernen dürfen? Welchen Schatten jagst du nach? In deinem persönlichen Leben. Eine weitere Gefahr, über die der Apostel Paulus hier lehrt und warnt, ist in Vers 18. Ablenkung kann um den Kampfpreis bringen. Er sagt so, lasst euch nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Nun, wie muss man uns das vorstellen? Vorneweg sei gesagt, dass es hier, denke ich, nicht um unser ewiges Heil geht. Warum? Unser Heil ist ein Gnadengeschenk. Und es ist, wenn überhaupt, weiß ich nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber wenn überhaupt, dachte ich mir, ist das unser Heil der Kampfpreis von Jesus Christus. Weil er ist gekommen, hat gelitten, ist gestorben und hat gesiegt und hat das Heil erwirkt. Aber es ist mit Sicherheit nicht unser Kampfpreis, der hier verloren gehen kann. Der Kampfpreis kommt aus dem Bild des sportlichen Wettkampfs. Und am Ende des Laufens gibt es einen Preis dafür. Und ich glaube, dass es darum geht, was wir auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament sehen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo Gott auch uns beurteilen wird über das, wie wir als Christ ihm nachgefolgt sind. Und da ist es natürlich schon wichtig, oder was heißt wichtig, aber es wäre ja schön, wenn uns da niemand drum bringt. Diesen Preis, der uns da vielleicht winkt. Ich denke, so ein Preis, wenn man wieder an das Bild des Laufens denkt, den kann ich ja nur erreichen, wenn ich auch im richtigen Ziel ankomme. Wenn ich mich auf dem Weg irgendwann mal ablenken lasse und die falsche Richtung einschlage, ja, dann werde ich nie im Ziel ankommen. Aber noch oder mindestens genauso wichtig ist, dass ich mich an die Regeln halte. Unsportliches, unfaires, also regelwidriges Verhalten führt zur Disqualifikation. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr euch im Sport auskennt, aber disqualifiziert hat meiner Meinung nach noch sie seinen Preis behalten dürfen. Weil er wurde ja disqualifiziert, er wurde rausgenommen aus diesem Wettkampf. Seine Leistung zählt überhaupt nicht. Paulus warnt davor, den Kampfpreis oder von anderen um den Kampfpreis gebracht zu werden. Und ich möchte zugeben, dass ich nicht ganz verstehe, was das einmal praktisch heißen wird. Wie das funktioniert. Wenn wir dann vor Gott stehen und unser Leben als Nachfolge bewertet wird. Aber was mich schon aufmerken hat lassen, ist, dass dieser göttlich inspirierte Paulus es eben genauso hier schreibt. Passt auf, dass euch niemand um diesen Kampfpreis bringt. Gerade in dem Beispiel dann durch diese ganze Verstrickung in Okkultes, in Dinge, die ihr nicht gesehen habt. Es schien ihm wichtig zu sein, das zu nennen. Also das heißt, da besteht eine reale Gefahr, wenn wir Gottes Wort glauben. Und ich möchte uns fragen, sind wir innerhalb den Leitplanken Gottes, die er vorgibt in sein Wort? Oder ist es vielleicht am Ende wie mit einem gedopten Sportler? Das sieht von außen erstmal super aus und die Leistung, die er bringt, auch. Während des Wettkampfs bekommt niemand mit. Aber bei der Kontrolle werden alle unerlaubten Hilfsstoffe zum Vorschein kommen. Und ich glaube, Gott möchte uns darauf hinweisen, dass wir unseren Lauf aus der Kraftquelle Jesus Christus laufen. Nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Dingen aus unsichtbaren Welten, sondern mit Jesus, seinem Sohn. Gott fordert uns auf, heute darüber nachzudenken, wo wir uns ablenken lassen. Aber gerade der Kolosserbrief zeigt eben auch, wie wir damit umgehen sollen und dürfen. Und das bringt uns zu Punkt 3 des heutigen Tages, Reaktion auf Ablenkung. Ich habe mal nur ganz kurz gegoogelt nach Ablenkung. Und vermutlich könnte man da stundenlange Vorträge drüber anhören oder Videos anschauen oder Bücher lesen, was man alles tun kann, um nicht abgelenkt zu werden. Ich möchte es aber eigentlich relativ einfach heute Morgen halten und der Kolosserbrief unterstützt mich da in meiner Antwort. In der Vorbereitung hatte ich ein Stück weit das Gefühl, mich zu wiederholen. Aber ich glaube, genau das ist es, was Gottes Wort von uns erwartet, wenn wir uns an einem bestimmten Abschnitt, einem bestimmten Brief vielleicht auch befinden. Dass wir das predigen und sagen, was dort steht und worauf Gott uns hinweist. Ich glaube, nicht jede Predigt muss was Neues enthalten, etwas noch nie Dagewesenes, weil dann sind wir vermutlich ganz schnell bei den Dingen, die wir nicht gesehen haben und uns damit befassen. Nun, was tun bei oder gegen Ablenkung? Und der Titel enthält es. Fokussiere dich. In Vers 19 lesen wir, dass diese Aufgeblasenen nicht festgehalten haben am Haupt, von dem aus der ganze Leib, die Gemeinde, heranwächst. Also das Festhalten an Jesus Christus, der Fokus auf Jesus Christus, das ist die Reaktion auf alle möglichen Arten von Ablenkungen, die kommen. Und ich möchte uns einladen, dass wir unsere Blicke wieder neu schärfen. Weil zu was führt es, wenn wir unseren Blick schärfen? Dann ist das, was im Zentrum ist, ganz klar. Aber das Außen wird verschwommener. Und wenn was verschwommen ist, dann können wir es auch nicht mehr so leicht, also dann, man achtet nicht so drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei im Fernsehen, wenn manchmal wird der Fokus verändert und dann sieht man einmal den einen scharf und das hintere unscharf und dann umgedreht. Das, was unscharf ist, interessiert in diesem Moment überhaupt nicht. Wir hatten es in der vorletzten Predigt, und ich weise darauf hin, weil eben dieses ganze Kapitel 2 diesen Schwerpunkt hat, dass Christus die Grundlage unserer Glaubensfestung ist. In Kapitel 2, Vers 7 lese ich nochmal vor, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben. Christus als die Grundlage. Und vielleicht denkt nochmal jemand mit an die letzte Predigt, wo wir diese 5 Perlen, wie ich es genannt habe, aus dem Reichtum des Evangeliums uns angeschaut haben, über Christus selbst. Ich nenne sie einfach nochmal. Christus ist Gott und erfüllt uns. Durch Christus sind wir der Sünde gestorben. Das finden wir auch nochmal hier in Vers 20. Da geht es ein bisschen weiter. Wir sind den Grundsätzen der Welt gestorben mit Christus. In Christus sind wir lebendig gemacht und Christus hat die Schuld bezahlt. Also diese Schuldschrift, die Satzungen mit sich brachten, die ist aus dem Weg geräumt. So steht es in Vers 14 von Kapitel 2. Wir müssen uns nicht mehr zusätzlich hier auferlegen. Und Christus hat Satan besiegt. Keine Verehrung von Okkultem ist notwendig, weil das sind Gewalten, die besiegt sind. Bleib fokussiert auf Jesus Christus. Ich glaube, als Reaktion einer Ablenkung gehört schon auch, dass man Dinge verändert. Mit Gottes Hilfe. Vielleicht musst du in deinem Leben etwas reduzieren oder ganz abschaffen. Das ist ganz interessant, wenn man eine Predigt über Ablenkung vorbereitet und dann feststellt, wie oft man abgelenkt wird während dem Vorbereiten. Und bei mir war es auch so, ziemlich am Anfang dachte ich, nein, ich muss mein Handy jetzt mal raus aus dem Raum legen, damit es mich nicht mehr ablenkt in der Vorbereitung. Und so ist es vielleicht mit manchem. Manches muss temporär abgestellt werden, manches vielleicht auch dauerhaft. Und wir dürfen das mit Gottes Hilfe tun. Ich glaube, dass wir gerade mit unseren modernen Medien schon in der Gefahr stehen, viel zu sehr abgelenkt zu sein. Das vielleicht mit einer der größten Punkte, mit denen wir heute zu tun haben. Bei den Kolossern waren das diese Themen. Wir haben andere Themen heute. Aber ich glaube, das gehört ganz stark dazu. Diese Medien, diese Vielfalt an Informationen und auch das Unterschätzen, was vielleicht damit dazukommt. Die junge Generation, zähle ich mal mich noch mit dazu, wir wachsen irgendwie damit auf. Wir meinen, klar, ist doch logisch, haben wir schon im Griff, gehört dazu. Die ältere Generation kennt es vielleicht nicht, aber meint auch vielleicht aus diesem Grund, ja, dieses kleine Ding werde ich schon im Griff haben. Und doch haben alle zusammen diese Gefahr, in einen Bann hineingezogen zu werden. Ich musste wieder denken, als wir vor 2 Wochen, glaube ich, in Matthäus Evangelium die Begebenheit von Jesu Versuchen gelesen haben, wo er 40 Tage lang in der Wüste ungestört mit Gott Gemeinschaft hatte. Er war da nicht abgelenkt. Er konnte durch kein Smartphone abgelenkt werden. Und es gibt viele, viele andere Dinge. Es gibt nicht nur Smartphones, die uns ablenken. Aber ich habe mal versucht, jetzt in den letzten Tagen, eben weil ich da doch manchmal auch dran denke, vielleicht hilft es dir auch, vielleicht hast du damit gar keine Nöte, immer wenn ich in meinen Gedanken an mein Handy gedacht habe, um zu schauen, was habe ich für Messages bekommen, was passiert auf Insta, was ist bei WhatsApp passiert, Facebook und Co., dass ich dann erstmal mich versuche zu besinnen, auf Christus zu schauen. Christus in meine Erinnerung zu bringen. Versucht es mal und ihr werdet feststellen, ihr denkt ganz schön oft an Christus. Fokussieren wir uns. Und wie gesagt, das kann für jeden ganz unterschiedlich aussehen, wo das notwendig ist. Wo lassen wir es zu, dass unser Fokus nicht auf Christus liegt? Ich möchte uns ermutigen, in Vers 19, da heißt, dass die Gemeinde heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Das heißt, Gott ist der Geber, niemand kann selbst etwas beisteuern und Gott ist auch in der Lage dazu, Wachstum zu schenken, der Gemeinde und somit auch jedem persönlich. Und ich glaube, wenn wir das glauben, dass Gott Gemeinde wachsen lässt, dann dürfen wir doch auch glauben, dass er uns unterstützt und dass er uns hilft, den Fokus auf sich zu legen. Gott möge uns bewahren vor den Gefahren der Ablenkung und er möge uns bei sich halten. Bleib fokussiert. Amen.
Amen.
Herr Jesus, danke für dein Wort und danke, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Hilf uns da, wo manches in unser Leben hineinkommt, was uns wegbringt von dir. Vergib uns auch, wo wir dem bewusst nachgehen und schenke einfach, dass wir auf dich schauen. Ich lobe dich und preise dich, dass dein Wort uns erneuern möchte, dass es uns auf Dinge hinweist. Bitte, ja, gib, dass wir es nicht aus eigenen Kräften versuchen, sondern uns abhängig machen von dir. Ich bitte um ein gutes Auseinandergehen, um deinen Segen für diesen Tag und für die kommende Woche. Wir möchten dich ehren. Amen.
Amen.